In der heutigen Episode Diversify, der Now Private Market Podcast, sprechen Robin und ich live und in Farbe zu den aktuellen geopolitischen Spannungen. Wir sprechen natürlich über das Thema Öl, über das Thema Politik und wir reden über das Thema Private Debt und wie wir das Ganze einschätzen. Zum Schluss des Podcasts sprechen wir noch über zwei neue Unternehmen, die in dem Partners Group Private Equity Fonds dabei sind. Viel Spaß beim Zuhören.
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversify, der Now Private Market Podcast. Robin, ich freue mich, heute 18. März mit dir mal wieder live und in Farbe aufzunehmen. Wie geht's?
Hi Hendrik, grüß dich auch. Ja, lange Pause gehabt, leider. Gerade viel unterwegs und auch viel los bei uns. Aber ich freue mich auch sehr. Mir geht's super. Tolles Wetter in Berlin. Guten Start in den Tag gehabt, Runde Joggen gewesen.
Sehr gut.
Bisher auch sehr solide Meetings. Also sehr könnte gut. Schlimmer sein. Wie geht's dir?
Du, mir geht's auch super. Wenn die Sonne scheint in Berlin, was ja tatsächlich immer nur in einem bestimmten Teil des Jahres der Fall ist.
Denn zwei Tage im Jahr. Nur, aber dieses Jahr, es war zwar saukalt, aber eigentlich ist es ganz gut jetzt.
Ja, aber das Jahr ist auch noch jung, ne? Wir messen März. Da unterschätze mal Berlin nicht.
Doch, ey, Sommer ist schon immer solide. Ich bin optimistisch. Ich glaube an einen schönen Sommer 2026.
Sehr gut. Bevor wir darüber reden, woran du noch glaubst, unser Disclaimer.
Und zwar meine Markteinschätzung.
Dieser Podcast dient natürlich ausschließlich zu Informationszwecken und ist bitte nicht als Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen. Robin, bevor wir genau auf die Markteinschätzung kommen, da haben wir ein bisschen was vorbereitet, worüber wir heute miteinander reden wollen. Was ist denn so in den letzten Wochen passiert? Also A, bei Now, B, bei dir. Was möchtest du teilen? Woran arbeiten wir gerade?
Viel. Ich hab gar nicht mehr im Kopf, wann wir das letzte Mal gesprochen haben. Es gab aber auch schon 4 Wochen her wahrscheinlich.
Kann gut sein, ja.
Es war viel. Also wir haben ja einige neue Produkte dieses Jahr schon rausgebracht. Wir haben mit ARK gemeinsam die ersten Investments getätigt. Ich glaube, es war so ein klares Highlight jetzt so die letzten Wochen. Es war Anfang März.
Welche Unternehmen sind denn im ARK-Fonds?
SpaceX und Databricks. Kennt wahrscheinlich der ein oder andere oder die eine oder andere. Die wurden jetzt reingekauft. Bin echt happy. Also Schwerpunkt auf die Beteiligung bei SpaceX und Databricks, auch krasse Firma, auch dabei, also quasi die, das Rückgrat von KI-Anwendungen von sehr, sehr vielen. Mhm. Und wir haben, weil der Vorjahr mittlerweile schon eine Weile bei uns ist, auch vor 2 oder 3 Tagen auch wieder eine Order platziert, eine größere. Und das heißt, es kommen jetzt auch weitere Unternehmen sukzessive Monat für Monat rein. Freue ich mich sehr. Ist echt stark, ist echt cool. Wir hatten ja relativ viel darüber gesprochen, schon in der Historie, was so die Strategie ist und dass die Strategie der USA kopiert werden soll. Und
also der Fonds wächst, ne? Es kommen
immer weitere Beteiligungen. Mhm. Ziel ist ja jetzt im ersten Jahr wirklich nur Private Market Beteiligung, also gar nichts Liquides, um das Portfolio aufzubauen. Und gerade bei einer SpaceX könnte ja sein, dass es eine Public Market Beteiligung wird, wenn das dann alles fliegt mit dem IPO.
Ist es dann so, dass wenn jetzt SpaceX irgendwann demnächst ein IPO macht, je nachdem, wie auch sich das Marktumfeld entwickelt, glaube ich, da können wir auch später nochmal drauf sprechen.
Wenn es Rüstung ist, geht's gut, das Marktumfeld aktuell.
Gut, wenn, ja, klar, ne, das ist wohl wahr. Bleibt dann die Beteiligung an SpaceX im Fonds drin oder also gut, theoretisch geht das, ne?
Am Anfang ja, also die Strategie ist 80% Private Markets, 20% Public Markets, sprich 80% nicht börsengehandelte Unternehmen, 20% börsengehandelte Unternehmen, ja. Und das ist ja auch die Philosophie von ARK, dass sie die Unternehmen über viele Unternehmensphasen hinweg begleiten und auch ein Portfolio halten können und davon ist auszugehen. Ist ja auch der große Unterschied, das steht ja überall gerade irgendwie so, also im Internet gibt es ganz viele Angebote und es wird sehr, sehr viel drüber geschrieben und auch nachgefragt, wie kann man denn in SpaceX investieren? Und einfach je mehr was gehypt wird, desto mehr dubiose Angebote gibt es auch. Und eine Besonderheit bei ARK ist, der Fonds ist ja direkt investiert. Das heißt, es ist nichts zwischengeschaltet, keine Tokenisierung, sondern der Fonds ist direkt an SpaceX beteiligt. Ja. Und da kann es halt auch sein, dass es irgendwie Beschränkungen gibt, weil bei dem IPO wird man dann als jetzt schon Gesellschafter, wird man zum Aktionär als Fonds. Und dann kann sein, dass es auch Einschränkungen gibt, dass nicht direkt veräußert werden kann. Aber durch die Fondsstruktur, wie sie gewählt worden ist, gehe ich nicht davon aus, dass es direkt abgestoßen wird. Also ein bisschen was wird sicherlich auch irgendwie realisiert, aber das wäre schon ein schöner Renditekicker.
Mhm. Und der Plan ist dann, genau, sieht ihr, bei dem Produkt gibt es ja eine einjährige Lock-up-Frist. Dann circa nach einem Jahr soll dann sozusagen das Portfolio stehen. Und dann,
genau, nach der sogenannten Ramp-up, Portfolioaufbau, und dann soll das Portfolio stehen und das Portfolio ist 80% Private Markets, 20% Public Markets, liquider, auch um gewisse Liquidität gewährleisten zu können.
Mhm. Was war noch?
Was war noch? apropos ARK, ich treffe nächste Woche die Katie Wood in Zürich. Mhm. Da freue ich mich. Das ist ziemlich gut. Es war noch nicht, aber freue ich mich drauf. Erzähle ich das nächste Mal drüber.
Kommt noch, wenn der Podcast jetzt live geht.
Stimmt, oder in der Woche, wo es live geht. Ich kann es nicht sagen. Aber du hast ja gesagt, heute ist der 18. März, kommende Woche.
Ja.
Was haben wir sonst? Sind gerade dran bei neuen Produkten. Kann ich auch schon mal so einen Teaser. Wir sind jetzt schon länger dran an zwei neuen Hedgefonds, also Hedgefonds-Strategien mit einem großen US-Haus. Bin ich echt happy. Die sind auch echt gut im Hedgefonds-Geschäft.
Das wird tatsächlich gar nicht Private Market, sondern...
Nee, einfach was Exotischeres und schwerer Zugängliches. Weil wir haben ja schon welche auf der Plattform. Aber die finde ich echt cool. Ein internationaler Schwerpunkt, US-Schwerpunkt, einer mit europäischen Aktien als Underlying. Das ist ganz spannend. Eine neue Private-Credit-Strategie an. Da kommen wir später auch noch dazu. Dazu relativ viel im Austausch gewesen. Was haben wir noch so? Gut, wir arbeiten gerade super viel, also auch einfach an mehr Content, mehr Events, da folgt jetzt super viel. Wir waren in Frankfurt am Anlegertag, Börsentag?
Ja, genau, der Börsen-Anlegertag in Frankfurt. Wir sind Ende März am 28. in München auf dem Anlegertag.
Dann noch Invest folgt noch.
Wir sind, vorher sind wir noch auf der FIBE in Berlin und dann das Wochenende am 16. 17. April dann in Stuttgart. Natürlich auf der Investment.
Home-Turf von mir.
Ja, da bin ich gespannt auf deine Performance.
Da gebe ich alles. Rede ich nur Schwäbisch die zwei Tage. Ja, das haben wir. Da
freue ich mich.
Ja, und sonst halt bei uns, wir versuchen relativ viel Content gerade zu machen, einfach zum Marktumfeld, wie es ausschaut. Mhm. Weil es ist ja, was ist passiert? Halt makroökonomisch ist ja absoluter Wahnsinn. Es ist einfach so Unsicherheit, ist ja das neue Normal geworden in der aktuellen Welt. Und damit beschäftige ich mich persönlich auch recht viel. Wir haben als Team wachsen wir immer fleißig weiter. Haben jetzt seit dieser Woche wieder jemand Neues im Team. Vor 4 Wochen auch noch eine neue Mitarbeiterin im Team gehabt. Das entwickeln wir uns schön. Prüfen jetzt gerade auch die weitere internationale Expansion. Gerade Richtung Nordics schauen wir da ganz stark. In der App hatten wir noch relativ viele Neuerungen. Also gerade für die noch nicht Kundinnen und Kunden. Früher war es so, dass man eine Legitimation und alles Mögliche machen musste, die jetzt mittlerweile auch mit einer Banküberweisung als Bestätigung geht, alternativ zum Video-Ident. Und wir haben die komplette Strecke angepasst, dass man nur noch Telefonnummer und E-Mail-Adresse braucht und sich alles anschauen kann in der App und nicht mehr erst legitimieren muss, sodass man alles sieht. Das war so ein großes Thema. Arbeiten gerade auch viel an mehr Liquidität, will ich noch nicht zu viel sagen, bei den Private-Market-Produkten. Und auch deutlich mehr Guidance in Form von, ja, unter Einsatz von künstlicher Intelligenz, wie man denn Education einfach noch besser und weiter treiben kann in Private-Markets, weil es steht und fällt halt mit einem guten Verständnis, was denn so passen kann, wie die Produkte funktionieren.
Richtig.
Und da machen wir gerade viel.
Genau, ich glaube, gutes Verständnis und die richtige Einordnung ist, glaube ich, auch das Stichwort, um mal so ein bisschen...
Das war ein Zufall.
Den ganzen Themenkomplex mal aufzudröseln. Ich glaube, der uns alle beschäftigt, natürlich auch wirtschaftlich, das eigene Portfolio oder Portfolien beschäftigt. Robin, lass uns dem Ganzen nochmal so ein bisschen annähern. Einmal so ein bisschen High-Level-Geopolitik. Wie ist gerade so dein Eindruck?
Gut, also gerade die Eskalation rund um Iran mit dem die US-israelischen Angriffe, das ist so das Hauptthema. Also einfach Trump ist, glaube ich, immer noch so der Haupttreiber der Märkte. Also erst mit ganz vielen Zöllen. Jetzt kam es ja auch wieder 10% Zölle gerade in EU. Das heißt einfach, dass das Abkommen, das getroffen wurde zwischen EU und USA, das jetzt wieder vergessen. So wird über Gegenzölle gesprochen. Das heißt, das Thema ist nicht vom Tisch. Ich glaube, es wird auch nicht vom Tisch sein jetzt langfristig, aber was halt das, was die Märkte jetzt am meisten beeinflusst hat und auch sehr, sehr viele Menschen beeinflusst, was ja wahnsinnig traurig ist, ist gerade der Nahostkonflikt. Einmal der Angriff, da war ja Trump in seinem Ferienhaus und hat dann sich überlegt, dass jetzt der Iran angegriffen wird, wurde ja auch der Machthaber, der ist umgekommen im Zuge dessen und das ist schon Wahnsinn und was da im Markt passiert, also der Volatilitätsindex, das ist immer der sogenannte VIX, VIX, das ist also der, ja, einfach so ein Indikator für Unsicherheit, also wie stark der Markt schwanken wird, also die indikative Volatilität, sprich Marktschwankung, der ist auch auf fast 30 Punkte gestiegen, hat sich fast verdoppelt und das zeigt ja, dass der Markt sehr, sehr viel Unsicherheit hat. Es ging, in den USA ging es runter, Europa nochmal deutlich stärker an Aktienmärkten im Gegenzug, einfach aufgrund der großen Abhängigkeit, Energieabhängigkeit in der Region, also gerade Iran und Katar und der ganze Bereich dort, da ist ja ein extrem großes Erdgasfeld.
Ja.
Dann ist ja auch noch das ist eines der wesentlichen Nadelöhre für die.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, ne, also dass das irgendwie auch so ein bisschen übersehen wurde, ne? Also irgendwie auf der Seite, ja, wir machen das jetzt mal kurz. Ach ja, Mist, da ist ganz viel Gas und irgendwie.
Boah, es gibt ja sehr, sehr viele Stimmen, die auch sagen, es war bewusst so von den USA. Also ich möchte mir da jetzt, es mir fällt schwer, da eine Meinung zu bilden, ob das wirklich so ist, aber es ist ja auch sehr nah aneinander gewesen. Also erstmal Venezuela, da den Machthaber erstmal sich geschnappt und dann auch noch jetzt Iran. Und Surprise, das sind so die größten Energielieferanten von China. Und man sieht ja, dass China in den USA so in vielen Schlüsseltechnologien den Rang abläuft und auf dem Weg ist, den Rang abzulaufen. Und viele haben auch die Hypothese zu sagen, okay, das hat ja doch irgendwie System, dass man sagt, man geht halt stark auf den Energiepreis. Und was auch interessant ist, welche Energiekonzerne partizipieren bei den Preisen gerade extrem? Das sind halt auch die in den USA. Also durch Fracking, weil der Fracking, also die Art, wie man das Erdöl gewinnt, wird in den USA relativ aktiv betrieben. Das ist teurer als die herkömmliche Erdölgewinnung und da braucht man höhere Ölpreise, dass sich's lohnt. Und da hast du eigentlich auch null Impact, wenn irgendwas ist jetzt im Mittleren Osten, weil es ja in den USA ist. Und auch die ganzen US-Unternehmen, die halt nicht so viel Exposure haben im Mittleren Osten bei der Erdöl- und Erdgasgewinnung, die partizipieren extrem. Und dann hast du ja auch noch das Thema US-Dollar. Da hast du auch gesehen, dass der Dollar wieder stärker geworden ist. Da hast du eine Aufwertung gesehen, der ist ja immer schwächer geworden. Jetzt siehst du wieder eine Aufwertung. Einfach aufgrund dessen, also auch mit den Energiepreisen, da die Korrelation und sowas und die Positionierung der USA. Es hat schon System, das hat man ja schon gemerkt, der Trump taktiert ja immer mit seinen Zöllen und das ist auch super spannend, wenn man das mal so betrachtet.
Ja, also du, ich meine, wir haben oft, sehr oft in den vergangenen Jahren über Trump gesprochen. Das ist halt immer, ich tue mich wirklich schwer, dann auch wirklich zu sagen, okay, das ist irgendwie alles Taktik, was da passiert.
Surprise.
Also das ist, deswegen, also wie viel da wirklich taktiert wird und wie viel da irgendwie einfach aus Emotionalität und Irrationalität irgendwie passiert. Keine Ahnung.
Super schwer zu sagen.
Super schwer einzuschätzen, wie du sagst. Ich glaube, was super spannend ist, worauf wir gleich mal eingehen werden, ist, wie sich das Ganze denn oder wie jetzt zum Beispiel vor allem diese ganze Unsicherheit, wie institutionelle Investoren damit umgehen. Aber lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen auf dieses ganze Thema, weil du es auch gerade schon angesprochen hast, Energiepreis reingehen. Und vor allem, es gibt so ein bisschen Dilemma jetzt, auch in Europa mit der Europäischen Zentralbank und diese die ganze Spirale, die dadurch entsteht. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen, erklären, dass das, was irgendwie in den Nachrichten passiert, was am Ende dann ja auch jeden Einzelnen im Geldbeutel zu spüren
ist. Tagtäglich, was das heißt. Klar, super gerne. Ist einfach noch kurz um das, da so einen Rahmen zu bieten. Warum steigt denn eigentlich der Ölpreis und Energiepreise, wenn jetzt Krieg ist im Iran? Du hast die Straße von Hormus, das ist so ein Nadelöhr, wo sehr, sehr viele große Frachter durchfahren, beladen, halt mit Rohstoff, also mit Energie, quasi mit Öl, dann die ganzen Gastanks etc. etc. Und wenn das stillsteht, da kein Boot durchfahren kann, die stehen halt rund für gute 20% des weltweiten Erdöls, ich glaube sogar ein Ticken mehr Erdgas, das ist ein riesengroßes Feld da, einfach unterhalb des Meeres. Wenn das stillsteht, das heißt, Angebot ist geringer, die Nachfrage ist ja immer noch da, man braucht ja trotzdem noch Energie, das heißt, der Preis steigt. Und was bedeutet es, wenn der Preis steigt? Das haben wahrscheinlich viele auch schon an der Tankstelle gemerkt. Dann zahlst du mehr fürs Tanken. Das Positive ist, auf der Autobahn ist nicht mehr so viel los. Das Negative, die Leute tanken halt weh. Also die Leute, es geht direkt auf den Geldbeutel. Und was bedeutet es, wenn es direkt auf den Geldbeutel geht? Die Preise sind gestiegen, das heißt, die Inflation steigt wieder. Was haben wir jetzt gesehen bei der Ukraine? Das war das letzte Mal, als ein Thema war, gerade mit Russland, als da der Hahn abgedreht wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, aufgrund der Sanktionen. Da sage ich gleich auch noch was dazu, was da gerade in Diskussion ist. Sind die ganzen Preise gestiegen, sprich der Warenkorb, wie die Inflation gemessen wird. Und was wollen die Zentralbanken? In Europa ist die einzige Aufgabe von der Zentralbank, der Europäischen Zentralbank, Preisstabilität. Mhm. Was machst du dann? Dann sagst du, wenn die Preise steigen, dann liegt es ja daran, weil die Nachfrage hoch ist, viele wollen was kaufen, dann erhöhe ich jetzt die Zinsen, um dem gegenzulenken, dass die Kaufkraft runtergeht. Ja. Dann kannst du fremdfinanzieren, also dann sind Kredite teurer, dann gibt es weniger Geld, weniger Nachfrage und dann pendelt sich das wieder ein. Und eigentlich ging man hier, in Europa ist alles top, Inflation ist gefallen, sind unter der Zielmarke von 2%, aber jetzt geht man wieder davon aus, dass die Zinsen wieder steigen. Um gegenzulenken, das hat die USA vorgeschlagen, haben sie auch gesagt, hey, lass doch einfach mal jetzt wieder für 30 Tage die Sanktionen gegen Russland fallen. Einfach, dass das wieder so ein bisschen entspannt wird, das Energiethema. was aber zu einer anderen Spirale führen würde, weil Russland finanziert ja den Krieg gegen die Ukraine primär aus den Rohstoffen, die sie haben. Das ist halt auch absurd. Auf jeden Fall Spirale hier, Energiepreise steigen, Zinsen steigen, alles Mögliche. Was passiert? Als Verbraucher, der Hendrik, der fährt immer mit dem Auto, der hat immer früher 160 Euro im Monat getankt. Mhm. Immer um in Berlin hier rumzudüsen. Das
ist ein anderer Hendrik.
Anderer Hendrik. Ja, genau. Also anderer Hendrik, der hat immer 160 Euro ausgegeben oder sowas. Und jetzt gibt er auf einmal 260 Euro aus. Mit den 100 Euro hat er sich aber immer neue weiße Sneaker gekauft. Mhm. Kann er sich jetzt nicht mehr leisten. Das heißt, dem Schuhhersteller fällt ein Hendrik weg, mindestens. Den gibt es ja ganz oft in Deutschland. Das heißt, der hat weniger Umsätze. Das heißt, die ganze Wirtschaft läuft schlechter, einfach durch die höheren Preise. Das ist zum einen. Aber jetzt gucken wir uns mal das Unternehmen an. Also es ist einmal weniger Bruttosozialprodukt, weil weniger Wirtschaft, also weniger Arbeit, weniger Umsatz, also Umsatz generiert wurde. Aber dann hast du ja auch noch das Unternehmen. Das Unternehmen hat ja auch weniger Umsatz gemacht. Das Unternehmen hätte sich vielleicht eine Maschine gekauft, dass es auch noch blaue Sneaker machen kann, nicht nur weiße. Ja. Das spart sie sich aber, weil es gar nicht die Kohle hat. Und dann noch ein größeres Problem, sagt das Unternehmen, ja weißt du was, ich habe eine Idee. Ich verkaufe jetzt nicht mehr nach Deutschland, weil da fahren alle Autos und denen ist es zu teuer, ich verkaufe es jetzt woanders hin. Aber die Herstellungskosten in Deutschland steigen ja auch weiter. Energieintensiv, du hast eher relativ hohe Preise. Das heißt, du kannst gar nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren, was dann nochmal schlecht ist für die Wirtschaft. Und wenn das für die Wirtschaft schlecht ist, dann muss man vielleicht Mitarbeiter entlassen. Hat der Hendrik vielleicht bald keinen Job mehr. Und dann ist es eine Spirale nach unten. Also es ist wirklich echt schlecht. Und deswegen wird viel darüber diskutiert, wie lange wird es dauern. Nicht mal Trump ist sich so richtig sicher. Der sagt entweder ganz fix, so 3 Monate und dann was weiß ich wie lang. Und das ist halt echt schwierig, weil je länger das läuft, desto größer wird die Belastung sein auf die Weltwirtschaft.
Ja, und halt auch die Unsicherheit. Ich meine, ne, also das ist natürlich jetzt in dem Sinne sehr, sehr einfach dargestellt. Man muss natürlich auch differenziert dazu sagen, dass ja auch aufgrund der aktuellen Situation der Energiepreise die Tankstellenpreise gar nicht so hoch sein müssten. Das wurde ja auch festgestellt, dass es da auch wieder Preisabsprachen gab und vor allem jetzt in Deutschland. Also diese, wo sind wir irgendwie bei 2,11 der Diesel oder bei 2,10 oder 2,5 irgendwas der Super? Ich glaube, das kam auch im Handelsblatt.
Aber das war ja auch bei der Ukraine-Krise schon so. Das nutzen ja auch die ganzen Konzerne.
Ja, aber also wir fangen jetzt nicht an, über die Bundesregierung wieder auszulassen. Infrastrukturpaket lassen wir heute auch mal raus.
Sag mal, aber dass schon mal für die nächsten 5 Jahre Bundeswehrausrüstung bestellt wurde. Das können wir kurz drüber sprechen. Wenn jetzt die neuen...
Nee, ich will einfach nur ganz kurz den Punkt zu Ende machen. Dass eigentlich die Spritpreise 10-15% eigentlich günstiger sein müssten. Es aber da Konzerne gibt, die sich da abgesprochen haben. Und komischerweise passiert das auch nur in Deutschland, weil in europaweit sind die Preise ja nirgends
Die sind ja auch oft gedeckelt. Das hat ja, also unsere Freunde.
Aber was hältst du davon, wenn wir nur einmal am Tag den Preis erhöhen?
Weil ich fand es aber auch so geil. Grüße an die Freunde von Morning Crunch. Das fand ich auch so geil. Man kann ja theoretisch mit dem Deutschland-Ticket, kannst du theoretisch jetzt von Berlin hier, kannst ja easygoing kurz nach Polen rüber.
Kann man das Deutschland-Ticket nach Polen verwenden?
An die Grenze halt. Sonst wäre es ein Deutschland-Polen-Ticket. Aber halt an die Grenze, ich habe es auch nicht richtig, also ich habe es so grob noch sinngemäß drin, was? Du kannst auf jeden Fall
hinfahren. Das ist auch immer sehr kurz nur geschrieben.
Du kannst da hinfahren, dann habe ich doch alles. Du kannst da hinfahren, kaufst den Kanister und dann nimmst du den Kanister, kaufst da einen Benzinkanister, dann fährst du mit dem zurück und lässt es hier rein, das lohnt sich. Das war, glaube ich, auch nicht mit dem Deutschland-Ticket, es war einfach nur ein Ticket. Sonst würde es ja gar keinen Sinn machen, rechnerisch.
Naja, ich glaube, irgendwie 10 Liter darf man, ne? Irgendwie frei mitnehmen.
Dann gehen wir zu zweit.
Das ist, genau, dann haben wir 20 Liter und füllen die alle in dein Elektroauto.
Das ist wichtig.
Nee, aber das ist ja wieder genau das, du sagst es, also ne, auch all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns jetzt auch schon ein bisschen länger mal verfolgen, das ganze Thema gab es natürlich schon mal, als es Richtung Ukraine-Krieg ging. Es wiederholt sich und wieder einmal ist anscheinend auch Deutschland nicht wirklich darauf vorbereitet.
Und die Aspekte sind halt so krass, ne? Es ist halt ja nicht nur... Also kurz, ja okay, der Preis ist hoch, that's it. Es kann halt wirklich eine negative Spirale werden, wenn es lange dauert. Und es zeigt halt auch einfach grundlegendes Thema, wie groß die geopolitischen Spannungen sind. Und auch die ganze Diskussion um die NATO. Und gerade deswegen, wegen den Spannungen, partizipieren ja Rüstungsunternehmen gerade so krass. Weil sich halt alle Staaten jetzt selber aufrüsten, um da selbstständig verteidigungsfähig sind, also zu sein.
Ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen, oder du hast jetzt sehr, sehr, sehr gut das Bild aufgemacht.
Vielen Dank.
Wie die Unsicherheit dann auch natürlich das Portfolio prägt. Ne? Also das spiegelt sich ja natürlich komplett auch dort wieder. Aber Robin, aus deiner Erfahrung, aus dem institutionellen Kontext, wie genau rüsten sich denn jetzt, in Anführungszeichen, die Family Offices dieser Welt?
Das ist gerade ein Witz. War ein guter.
Ungewollt.
Ja, also das hören die Personen, die uns schon länger zuhören, uns auch nicht zum ersten Mal. Es geht darum, breit aufgestellt zu sein. Und je breiter man diversifiziert ist, desto weniger hart trifft es einen, weil ein Sektor den anderen ausgleichen kann. Und jetzt gerade mit Blick auf den Kapitalmarkt, wenn man jetzt sagt, das ist eigentlich auch interessant. Alle sagen, ja, mit dem ETF bist du Bombay aufgestellt, alles gut, super diversifiziert.
Das war wieder ein
Witz. Ja, Bombay aufgestellt, nein. Das war auch unabsichtlich. Ja. Auf jeden Fall, siehst du ja trotzdem eine negative Performance bei dir in deiner App des Vertrauens, weil der Gesamtmarkt einbricht, weil der unter Druck ist, Unsicherheit und du hast eine Korrelation untereinander von allen Aktien. Mhm. Deswegen, da kommt auch wieder zu tragen, hey, diversifiziere einfach über Anlageklassen hinweg. Aber auch mit Blick auf Aktien, was man da machen kann, was auch viele Institutionelle machen, Volatilität ist ja nicht immer was Schlechtes, Schwankungen. Mhm. Also klar, man kann sagen, ich bin ein begnadeter Daytrader und nutze die und kaufe günstig, verkauf hoch. Das schaffen irgendwie 99% der Menschen nicht, mich eingeschlossen, ich kriege das auch nicht hin. Deswegen würde ich das keinem empfehlen. Aber du kannst auch Volatilität verkaufen. Mhm. Und durch die Verkäufe von Volatilität kannst du partizipieren, einfach dadurch, dass gerade sehr, sehr hohes Risiko eingepreist ist, das einfach historisch gesehen nie so hoch eintreten wird. Das heißt, da kann man Gewinne erzielen durch sogenannte Volatilitätsstrategien. Dann kann man auch, es gibt ja einmal eine strategische Allokation. Ich sage strategisch, ich will die und die Anlageklasse. Man kann auch taktisch sagen, was gerade spannend ist. Dann sagst du, okay, es wurden jetzt alle Titel irgendwie an der Börse wurden abverkauft. Aber wen trifft es denn wirklich hart?
Ja.
Weil es wird sehr, sehr oft alles über einen Kamm geschert, aber es ist gar nicht der Fall. Also oft bieten sich da auch super gute Chancen, dass du taktisch irgendwie in andere Bereiche reingehst. Und jetzt mal, um darüber zu sprechen, einfach was gibt es für Alternativen abseits des Kapitalmarktes? Ich glaube, Private Markets, natürlich, also müssen wir drüber sprechen, das ist auch der Name des Podcasts. Gerade mit dem Thema Private Equity Investments, es gibt halt auch, genau wie an der Börse, gibt es da auch Sektoren, die jetzt gar nicht so stark getroffen werden. Und du hast meist günstigere Einstiegsbewertungen, einfach weil es andere Segmente sind. Das heißt, du brauchst jetzt keine, selbst wenn es jetzt ein Rüstungskonzern ist, da sind halt die Bewertungen, die KGVs auch teilweise jenseits von 40 schon, also echt pricey, sehr, sehr viel Zukunft eingepreist. Und gerade im Private Markets, das ist ja durchschnittlich signifikant günstigere Einstiegsbewertung.
Da haben wir ja dann später im Deep Dive auch nochmal ein, zwei Unternehmen, die da prädestiniert dafür sind, europäischen Mid-Market fokussieren.
Hast du mir gesagt, ja. Also da gibt es einfach super spannende Sachen, auch andere Sektoren. Du hast einfach ein deutlich breiteres Universum, weil global gesehen sind halt rund 90% nicht an der Börse von den Unternehmen. Und da gibt es super, super Chancen.
Von den Unternehmen, die Minimum 100.000
Umsatz machen. 100 Millionen.
100 Millionen Umsatz machen.
100 Millionen. 100.000 Umsatz. Nee, 100 Millionen Umsatz. Und dann Infrastruktur, das bin ich ja ein Riesenfan. Ja. Also wirklich riesengroßer Fan. Weil ich finde es halt einfach immer so die Vorstellung, stell dir vor, uns gibt es ja Sicherheit hier zu sein in Deutschland, trotz des ganzen Geschehens, weil öffentlicher Nahverkehr funktioniert manchmal. Also
heute nicht.
Grundsätzlich funktioniert es. Ich habe irgendwie Trinkwasser aus dem Hahn, ich habe eine Heizung, ich habe ein Telefon, ich habe Internet und so. Mhm. Und es gibt da mehr Sicherheiten. Genau so Sachen, da ist ja wirklich komplett egal, ob die Aktie einbricht. Und einfach so Sachen, wenn man partizipiert bei der Nutzung an der Welt um sich rum, ist eine super Anlageklasse, auch die teilweise negativ korreliert. Das heißt, es ausgleicht. Super spannend. Last but not least, man muss ja nicht immer in Unternehmen investieren und da Anteilseigner sein, sprich Aktionär oder über Private Equity halt Gesellschafter, mittelbar über einen Fonds. Man kann denen ja auch Kredite geben, also was wie eine Anleihe, da gehen wir gleich auch noch ein bisschen tiefer rein, heißt im Privatmarktbereich Private Credit.
Oder Private Debt.
Private Debt, was halt sehr, sehr viel gerade auch in der Presse ist. Bedeutet, du gibst einem Fonds Geld und der Fonds gibt wiederum Unternehmen Geld, die ein Darlehen brauchen, aber nicht zu einer Bank gehen oder auch keine Anleihe emittieren. Und du als Investor oder dein Gläubiger, sprich Kreditgeber, hast einen Rückzahlungsanspruch, weil es ein Darlehen ist, du hast einen Anspruch auf Zinsen. Und es verhält sich natürlich auch ganz anders als eine unternehmerische Beteiligung, was auch spannend und positiv sein für dein Portfolio.
Ja, aber jetzt habe ich natürlich in den vergangenen Tagen ganz viel Wirtschaftsmedien gelesen und da wurde mir gesagt, dass Private Debt ganz, ganz schlecht ist und
du bist so belesen.
Dafür verantwortlich ist, dass die nächste Weltwirtschaftskrise auftritt, Robin.
Hast du nicht die Welt gelesen?
Nee, das war in der Paywall.
Da gab es einen super differenzierten Artikel dazu. Das ist einfach, dass auch andere, ja, sehr, sehr viele verschiedene Segmente gibt. Und einfach, warum war das in der Presse so
kritisch? Genau, ich wollte gerade sagen, lass einmal kurz mal ausholen,
warum wurde das Ganze in der Presse so kritisch beleuchtet. Also, es wird schon seit immer irgendwie kritisch beleuchtet, Private Credit. wie ist das entstanden? Einfach Private Credit, das ist die Kreditvergabe abseits des Bankenmarktes und abseits des Kapitalmarktes. Und warum ist es so? Die Banken werden immer strenger reguliert, geben immer mehr, also kriegen immer mehr Auflagen. Und selbst wenn materiell eine Kreditvergabe sinnvoll wäre und auch gut vertretbar wäre, anhand des Know-hows des ganzen Kreditteams, der Kreditanalysten der Banken, ist es oft halt durch Regulatorik nicht möglich.
Ja.
Oder halt auch nicht wirtschaftlich sinnvoll, weil so viel Eigenkapital bei der Bank hinterlegt werden muss. Und einfach immer, wenn sich so eine Chance auftut, dann gibt es Player am Markt, die nutzen, und zwar Private Debt oder Private Credit Force. Ist beides genau das Gleiche, da werden beide Begrifflichkeiten genutzt. Und gerade in den USA sind die Unternehmen, die extrem stark gewachsen sind, extrem viel Kapital brauchen, sind Tech-Konzerne, Software-Konzerne, Software as a Service, also der Knaller, ne? Abo-Modelle, für immer Cashflows und alles Bombe. Und gerade da haben viele große US-Private Credit Force, haben da sehr, sehr viele Darlehen vergeben. Mhm. Allen voran eine BlackRock oder eine Blue Owl, also Blue Owl war als erstes, so eine Presse. Und das liegt daran, weil die halt sehr, sehr viel Geld investiert haben in Infrastruktur, wie jetzt Rechenzentren, haben wir es schon wieder, Infrastruktur, wie jetzt Rechenzentren und dann einfach die ganzen allein Gebäude und whatever, die haben ja sehr viel Kapital gebraucht, das Private Debt Funds gedeckt haben. Dann kam aber Claude.
Ja.
Mit einem neuen Modell. Und die haben gesagt, also
Anthropic
mit Claude, mit einem neuen Modell, wo gesagt wurde, ja, okay, jetzt gerade hat das eine Unternehmen, das irgendwie diese Software nutzt, die haben 50 User, das heißt 50 mal der Abo-Preis, bockstarker Cashflow bei dem Softwareunternehmen. Aber jetzt kommt Claude raus, braucht man nur noch einen, weil das alles viel optimierter ist und nicht mehr 50 Abos. Ja. Das heißt, die ganzen Software-as-a-Service-Modelle, die besten und bestplanbarsten Business-Cases der Welt waren, sind auf einmal, werden die hinterfragt, weil die sagen, ihr habt jetzt halt quasi statt 50 Abos nur noch ein Abo. Mhm. Und dadurch sind eure ganzen Cashflows eigentlich weg. Und dann wurde die Frage, irgendjemand gesagt so, Moment, die haben ja sehr, sehr viele, ein ganz schlauer gesagt, ihr habt ja sehr, sehr viele Darlehen aufgenommen von Debt Funds, aber wie wollt ihr das zahlen, wenn ihr auf einmal fast 100% weniger Umsatz macht? Und dann sind viele Kleinanleger, gerade in den USA, sind dann zu den Fonds gegangen, haben gesagt, hey, ich möchte mein Geld zurück, weil ja das jetzt alles zusammenbricht. Und was haben die Fonds gemacht? Die haben ja gesagt, ja, geht nicht.
Ja, was heißt zusammenbricht? Es wird gemutmaßt, dass es zusammenbricht. Genau, das ist ja auch nicht passiert.
Das war so die These, dass halt dann die ganzen Software-as-a-Service-Unternehmen auf einmal gibt es sie nicht mehr, braucht man nicht mehr oder so etwas. Weil aber in der Realität passt mein Geschäftsmodell an und man nutzt ja auch KI. Aber anderes Thema, wurde gemutmaßt. Deswegen haben alle gesagt, panisch, oh, ich möchte mein Geld zurück, ich möchte nicht der Letzte sein. Und was haben die Fonds gemacht? Naja, weil die Assets sind ja nicht liquide, das ist ja Private Markets. Das heißt, das ist ein langfristiges Darlehen, die vergeben haben mit dem Kapital der Anleger. Sagen, ich kann das jetzt nicht alles irgendwie verscherbeln, weil wenn ich das verscherbeln würde, müsste ich ja totale Abschläge in Kauf nehmen. Ich schränke die Rücknahmen von den Anlegern ein. Und das, was gerade sehr, sehr kritisch beleuchtet wird. Jetzt von mir zwei Punkte. Ich finde das Gating persönlich gut. Gating ist die Einschränkung von Rücknahmen. Da sprechen wir bei uns ja auch sehr, sehr transparent drüber bei den Fonds, weil das soll einfach die Bestandsinvestoren schützen, dass halt nicht das Portfolio, wenn jetzt viele irgendwie ihr Geld zurück wollen würden, aus Panik, dass ja nicht das Bestandsportfolio darunter leidet.
Also nochmal ganz kurz, Gating ist, wenn ganz viele Anleger verkaufen wollen, Rücknahmen haben wollen, dass der Fonds sagt, es gibt dann ein Gating/Einschränkung ab 5% beispielsweise.
Genau, marktüblich sind so 5% des Fondsvolumens pro Quartal.
Also nicht das, was man, also 5% des gesamten Fonds wird dann das drauf gerechnet.
Heißt, Fonds irgendwie bei 1 Milliarde Fondsvolumen. Hendrik und ich haben das gekauft, irgendwie jeder ein Taui, also jeder 1000 Euro und wir beide wollen es zurückgeben und 2000 Euro ist kleiner als 5% von 1 Milliarde. Das heißt, wir kriegen unser Geld zurück.
Ja.
Wenn wir jetzt alle verkaufen wollen würden, könnten wir nur 5% zurückgeben. Und ich finde es eine gute und transparente Lösung, weil es ein Marktstandard ist und das Portfolio sichert, weil im Kern sind Private Markets langfristige Investments.
Wenn du, ich glaube, das ist für das Beispiel ganz interessant, damit, warum es dieses Gating gibt. Was würde denn passieren, wenn das zum Beispiel dieses Gating nicht geben würde und jetzt eine Blue Owl oder eine BlackRock all das bedienen müsste, diese ganzen Rücknahmen? Was würde dann mit den Unternehmen passieren, die sie Kredite gegeben haben?
Naja, die Kredite können sie nicht fällig stellen, das geht nicht. Außer es ist halt wirklich ein Default-Risiko da. Das ist ja auch das Interessante. Wenn das Risiko wirklich da wäre, dass die Kredite jetzt ausfallen, kurzfristig, dann gäbe es immer möglich, da gibt es sehr enge Kreditauflagen, sogenannte Covenants, so Kennzahlen und sowas, Schulddienstfähigkeit, Verschuldungsgrad und all so etwas.
Ja.
Dann könnten die Fonds auch was machen. Also sagen, hey, das ist jetzt fällig oder du musst irgendwie mehr Sicherheiten oder das Kreditvolumen wird reduziert, das Obligo. Aber dem ist ja nicht so. Das heißt, die haben gar keinen Rückzahlungsanspruch, weil das Kreditportfolio immer noch recht solide ausschaut, für einen Moment. Aber wenn jetzt die alle Rücknahmewünsche der Anleger, wenn die befriedigen wollen würden, müssten sie ja ihr Kreditportfolio weiterverkaufen. Müsste Blue Owl an BlackRock oder Blackstone oder whatever. Und wenn sie das machen würden, dann kaufen die anderen das ja nicht. Weil das ja, wenn die sagen, hey, die haben Druck, das weiß ich, dann will ich da einen Abschlag. Das ist ein sogenannter Secondary. Das gibt es bei uns ja auch gerade im Private Equity Bereich, Private Equity Secondaries. Und da ist das Geschäftsmodell von Secondary Funds, ist eigentlich genau solche Situationen, sich zunutze zu machen, zu sagen, ja, eigentlich ist das Portfolio noch solide, ich zahle aber nur einen Abschlag. Sprich, dann würden die Anleger halt echt Geld verlieren, weil mit Abschlag das Portfolio liquidiert werden würde. Und das ist ja nicht im Sinne des Erfinders und deswegen gibt es dieses Gating.
Okay.
Und jetzt nochmal zur Differenzierung. Also jetzt, wir haben drüber gesprochen.
Genau, wir haben drüber gesprochen und wir haben jetzt gesagt, in einstiegige Medien sind sich sicher, aufgrund der Ereignisse, die hypothetisch passieren könnten, ist Gating und Private Debt gefährlich.
Genau. Also ich finde Gating, wie gesagt, habe ich ja gerade drüber gesprochen, ich finde es gut, weil es einfach transparent und klar ist, aber als Plattform muss man klar drüber sprechen als Manager, dass es Gating gibt.
Mhm.
Das zum einen. Und jetzt zum anderen. Wie sehen denn die, oder haben wir einen, also einfach ein systemisches Problem. Ist einfach der Private Debt Markt kaputt? Aus meiner Sicht ganz klares Nein, weil es sehr, sehr viele verschiedene Segmente gibt. Es gibt natürlich Mega-Cap-Unternehmen, also die jetzt irgendwie hunderte Millionen an Darlehen aufnehmen von Debt Funds oder Milliarden an Darlehen von Debt Funds, die Software as a Service machen.
Ja.
Aber jetzt gerade im europäischen Markt ist ein ganz anderer Markt hier. Es gibt deutlich weniger Software-Player. Das ist fast schon, also traurig, aber ein bisschen lustig. Als man gesehen hat, okay, es wird jetzt so, gerade so KI wird doch wieder gekauft an den Börsen. Da gab es nämlich eine einzige Aktie im DAX, die gestiegen ist, und das ist Infineon. Das ist schon traurig. Aber es zeigt halt ganz gut, wie der Markt hier aussieht. Das heißt, du hast ganz andere Sektoren, andere Branchen, ganz andere Risikoprofile. Du hast in Europa sehr, sehr, sehr viele erstrangige Darlehen. Das heißt, du hast keine anderen Gläubiger vor dir, die früher befriedigt werden. Du hast in aller Regel Sicherheiten. Das heißt, dir gehört das Warenlager, dir gehört irgendwie die Immobilie, dir gehört alles. Du hast im Zweifel noch Bürgschaften zusätzlich, dass es noch abgesichert ist. Und du hast einen ganz anderen Verschuldungsgrad. Das heißt, du hast gar nicht so viel künftige Cashflows eingepreist zur Tilgung des Darlehens.
Ja.
Das heißt, deutlich konservativer. Und das alles macht den Private Debt Markt total differenziert. Und hier, also aus meiner Sicht, wenn du eine Strategie fährst, wo deutlich weniger Software drin ist, deutlich weniger Verschuldungsgrad erstrangig ist und es einfach ein solides Kreditportfolio ist, dann ist es was ganz, ganz anderes. Und dazu kommt, Private Debt ist ja nicht so, dass sie immer zwingend aggressivere Strukturen eingehen als jetzt Banken. Es gibt auch, das heißt Parallel Lending, wo Debt Funds parallel, wie es der Name sagt, mit einer Bank Darlehen vergeben. Das heißt auch da zu normalen Konditionen. Und halt auch, es muss nicht zwingend jetzt so ein super hochgehebelter, also so eine super hochgehebelte Finanzierung sein. Es kann halt auch echt eine ganz normale Finanzierung sein. Und Debt Funds halt ganz solide und flexibel strukturiert hat und die Banken einfach wegen der fehlenden Flexibilität durch Regulatorik rausgefallen sind. Das heißt, da muss man schon sehr differenziert betrachten, wenn man über Debt spricht.
Okay. Also haben das Ganze jetzt mal so ein bisschen, wie du sagst, differenziert betrachtet, mal zusammenfasst. Also wir sind reingegangen mit der Frage, ist Private Debt jetzt unfassbar gefährlich und Gating ist das Allerschlechteste, was es für Privatanleger gibt, so wie es jetzt tatsächlich ab und zu mal geschrieben wurde. Das, was in den USA passiert, was quasi jetzt auf komplett Private Debt geschrieben wird, ist in Europa unterschiedlich.
Ist auch in den USA unterschiedlich. Ist einfach von Sektor zu Sektor.
Ja.
Aber in den USA hast du halt einfach mehr große Softwarekonzerne.
Ja. Hier in Europa sind Private Debt Funds anders strukturiert. In dem Sinne auch die Private Debt Funds, die wir bei uns auf der Plattform haben.
Also ja, deutlich konservativer.
Da arbeiten wir jetzt zusammen mit der BNP Paribas Asset Management und mit Muzinich, mit denen wir heute tatsächlich am 18. März auch ein Webinar zusammen haben. Da wird es auch das Material danach geben, was wir hier euch zur Verfügung stellen werden. Aber genau, ich glaube, die Differenzierung ist ganz klar geworden, zu sagen, okay, es ist nicht pauschal, dass das alles gefährlich ist. Auch das Thema Gating. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, die die Leute nicht kennen aus dem Public Market, weil es einfach nicht existiert.
Geht halt um Transparenz.
Also genau.
Das früher die offenen Immobilienfonds, ne? Das ist eigentlich, aus meiner Sicht, das ist immer schlimmer, wenn man nicht offen drüber spricht. Weil offener Fonds war ja okay, das, eigentlich kann ich ja immer kaufen, dann wieder verkaufen. Aber wenn dann mal irgendwie eine schwierige Marktphase da ist, gibt es ja doch Einschränkungen, die aber nicht transparent kommuniziert sind. Und jetzt durch dieses Rahmenwerk, European Long-Term Investment Funds, LTIF, ist halt ganz klar vorgegeben, dass man davor schon sagen muss, okay, was sind die Rahmendaten meines Fonds? Und das heißt, es ist super transparent und es ist halt eher wichtig, dass man offen drüber spricht und auch sehr transparent ist, wie denn die Was gibt's? Du kannst ja nicht immer nur sagen, es gibt nur positive Aspekte. Das ist ja nie so bei einer Anlage. Mhm. Wenn es zu schön, um wahr zu sein scheint, ist es zu schön, um wahr zu sein. Und es geht immer zu Lasten von Liquidität. Aber da muss man halt einfach, ja, es geht nur um Bildung, dass man halt versteht, wie funktionieren die, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und halt auch, was ist die das ganz klar Negative für viele Menschen, das ist die Einschränkung der Liquidität, die halt auch schützen soll.
Ich glaube, also da das Thema halt auch in dem Sinne auch ein bisschen Erklärung braucht und weil es auch einfach nicht so pauschalisiert werden kann, falls ihr da im Nachgang Fragen habt, schreibt es natürlich gerne, entweder im Chat in der App oder hello@investnow.com und wir greifen das sehr, sehr gerne auf und beantworten euch das auch super gerne dann direkt und persönlich.
Yes.
Robin, wollen wir zum zweiten Themenblock kommen?
Zu den Investments von einem unserer Partner, und zwar
der Partners Group.
War auch eine gute Überleitung.
Ja, unfassbar. Ja,
habe ich mal aufgeschrieben.
Ja, und zwar haben wir jetzt ja den Private Equity Fund der Partners Group, haben wir jetzt seit Januar 2025 bei uns auf der Plattform.
Das war auch noch, das weiß ich noch. Ich wollte den eigentlich, wann wollte ich den? Ich wollte den, glaube ich, am
24. Dezember 2024.
Am 24. habe ich dir geschrieben. Und dann habe ich gesagt, können wir am 25. Ja. so als Weihnachtsfonds.
Ja.
Und Hendrik sagt so, lass mich überlegen, auf gar keinen Fall. Haben wir also nicht gemacht, dann haben wir gesagt, wir machen ein Neujahrsprodukt, 1.1.25.
Genau, habe ich trotzdem Urlaub gehabt eigentlich, ja.
Ja.
Genau, eigentlich. Das war Robins Idee.
Weihnachtsgeschenk.
Es war ein Weihnachtsgeschenk, nein. Der Fonds ist auch einer, sage ich mal, seht ihr auch natürlich in unserem Insights-Newsletter jeden Samstag um 7 Uhr in eurem Postfach. Der läuft gut, also der ist beliebt bei uns in der Community.
Der Newsletter?
Der auch, als aber auch der Fonds der Partners Group. Und da gab es jetzt zwei Zukäufe ins Portfolio. Und zwar, Robin scrollt schon, dass ich den Namen nicht mehr lesen kann. Und zwar
ist es ein Trick,
ja.
Ob du dich richtig vorbereitet hast.
Und zwar ist das eine Unternehmen Engelmann Sensor. Klingt unfassbar spannend, Robin.
Soll ich erzählen, was die machen?
Genau, erzähl doch mal, was die machen und was das für ein Deal ist.
Genau, wir hatten ja drüber, es ist ein Co-Investment, das heißt gemeinsam mit einem anderen PI, vielleicht wie ist auch der Fonds aufgestellt. Mhm. Partners Group ist ja bekannt für Direct Investments, das heißt, sie investieren nicht in andere Fonds, sondern die investieren direkt in Unternehmen. Da kann man halt entweder sagen, okay, ich mache da die Mehrheit, ich kaufe die Mehrheit als Partners Group oder ich mache ein Co-Investment mit jemand anderes, das heißt, irgendein anderer Fund, keine Ahnung, Blackstone, um jetzt einen Namen zu nennen, den wir vorher drüber oder BlackRock, wo wir vorher drüber gesprochen haben, die investieren. Machen die Due Diligence Prüfung und die hängen sich dran. So auch bei Engelmann. Und ich hatte ja vorher gesagt, PI bietet Chancen, weil rund 90% der Firmen der Welt sind nicht an der Börse, die über 100 Millionen Umsatz machen. Und was macht Engelmann? Die machen keine Software, die machen kein Software as a Service, die machen noch nichts mit KI. Die machen nämlich Submetering-Lösungen. Mhm. So, was sind Submetering-Lösungen? Das sind Wärme, Kälte, Wasserzähler. Das kennt man früher, also früher, bei mir ist es mittlerweile nicht mehr so, das wird immer so fern abgelesen. Aber man kennt es ja früher auch noch so, da kriegt man einen Brief bei mir in Stuttgart damals, ENBW, hast geguckt und dann so, okay, was habe ich denn verbraucht und alles mögliche und hat man halt gezahlt. Was macht Engelmann? Die machen genau so Zähler, die machen so elektronische Heizkostenverteiler, dazu auch die Software und auch die ganze Datendienstleistung, einfach für Verbrauchserfassungen. Das heißt, dass die ganzen Hausverwaltungen richtig Spaß haben bei den Abrechnungen und die ganzen
Eigentümer. Nee, ist ja wirklich Spaß. Also das, was die machen, ist ja das Fernablesen. Also das, und was der große Treiber ist,
Regulierung.
Ist Regulierung. Und zwar gibt es die EU Energy Efficiency Directive.
Und ab wann treten die in Kraft?
2027,
was,
Robin.
Und was bedeutet das?
Das bedeutet, dass tatsächlich alle Hausverwalter oder Eigentümer, vermieten.
Eigentümer, denke ich.
Genau, dass die genau diese Geräte nach Fernablesung installiert haben müssen.
Und das ist nämlich sogar eine Pflichtumrüstung. Das ist wieder so ein typisches... So der typische Approach. So eine Partners Group, die liebt ja Sachen, die, wenn du regulatorisch...
Es ist so unfassbar unfancy. Es ist eigentlich stinklangweilig.
Aber es ist halt notwendig, weil es regulatorisch getrieben ist. Und das ist halt, du hast eine Pflichtumrüstung, einfach in der EU. Das heißt, du musst auf Fernablesung umstellen. Und es gibt ja super viele alte Gebäude in Deutschland. Und das heißt, da musst du die ganzen Zähler umstellen auf dieses Open-Metering-System, das halt von der Ferne das ablesen kannst, um der EU-Richtlinie, der Direktive zu folgen.
Genau.
Und das ist ein großer Treiber. Und das ist die Investmentthese dahinter.
Ja.
Einfach, weil es regulatorisch gestützt ist, du musst die austauschen, du musst modernisieren, kommst nicht drum rum. Und da gibt es eine marktführende Firma und das ist Engelmann.
Richtig. Und wie eingangs gesagt, die machen halt nicht nur die Geräte, sondern all das auch drumherum, Service, die alles, was einfach dann sozusagen die Hausverwaltung braucht. Und wenn man dann einmal noch mal ein bisschen genauer reinschaut zu Engelmann, was haben wir hier gegründet? 1976, also 50 Jahre am Markt, produzierte Zähler, über 11,5 Millionen Zähler. Ist auch
krass.
Ist auch bold. Ungefähr 1 Million Geräte pro Jahr, 200 Mitarbeiter, 2 Standorte in Deutschland, einer in China.
Das ist auch ein großes Thema, also auch bei dem Case. Also der Hauptinvestor, das ist in dem Fall, das ist Rivian, ist Hauptinvestor und Co-Investor, in dem Fall Partners Group. Und das heißt, die gehen gemeinsam das Thema und sagen halt, okay, wir sehen super viel Potenzial einfach durch diesen regulatorischen Druck.
Ja.
Wir können aber trotzdem weiter internationalisieren, wir können auch weiter innovativ sein, wir können unser Portfolio technologisch erweitern, wir können, das ist ja auch so ein typisches Thema im Private Equity, wir können Add-on-Akquisitionen tätigen, sprich zum Beispiel andere Anbieter in dem Zähler, also in der Zählerherstellung kaufen und sowas. Und das ist echt, ja, super spannend. Also ich finde es super spannend, super interessant. Aber an sich ist das Geschäftsmodell jetzt ja alles andere als der nächste Claude von Anthropic.
Aber du weißt halt, genau, 2027 muss das passieren oder ab 2027 oder zu, ich weiß nicht genau, wie die Regulierung ist, aber Engelmann ist da der Vorreiter und in dem Sinne so aufgestellt, dass eigentlich keine Hausverwaltung drumherum kommt, als die Geräte einzubauen.
Ja, total spannend. Aber, was auch spannend ist, es gab noch eine Akquisition, auch ein Co-Investment.
Genau, da als ich den Namen gelesen habe, dachte ich, es geht um Kakao.
Leider nicht, aber es geht um Infusion.
Genau.
Und es geht auch nicht um Europa, sondern um die USA.
So sieht's aus. Der Name des Unternehmers ist Kaba Fusion. Vielleicht die Hörerinnen und Hörer unter euch, die den Kakao im Hinterkopf haben mit Kaba Kakao. Darum geht's nicht, sondern es geht um das Thema Home Infusion. Kann ich vorher auch nicht, ehrlicherweise.
Nee, ich auch nicht. Also ich wusste gar nicht, dass es Home Infusion gibt. Ist aber wohl ein sehr, sehr großes Thema. Das heißt, dass du halt entweder ambulant halt irgendwo zur Infusion hingehst oder halt gerade bei Home Infusion, dass diese Unternehmen zu dir nach Hause kommen und du dir dann Infusionen legen lässt von allem Möglichen.
Ja.
Und die Firma ist in den USA krass, einfach sehr, sehr, sehr krass positioniert, ist in 44 Bundesstaaten und hat da 33 Infusionsapotheken, hat 21 ambulante Infusionssuiten.
Wenn man sich so überlegt, es gibt nur 50 Staaten,
also 45 von 50 Staaten. Also sehr, sehr, sehr dominante Marktposition und ist auch wohl ein sehr, sehr großer Trend einfach zu dieser Home-Infusion. Und auch, ich finde das auch mit den, ich hab mir das nochmal angeschaut, weil ich habe so nie gehört, auch ambulante Infusionssuiten. Das heißt, die können halt rumfahren und dann kann sagen, okay, wir sind jetzt halt in den paar Bundesstaaten, wo wir nicht sind, fahren die halt hin mit denen und kannst dir dann so eine Infusion legen lassen und sowas. Also super, super spannend und es ist halt einfach große Überschrift, also aus meiner Sicht, das ist einmal das Thema so Longevity, also die ganzen Leute, die haben ja so ein so Versorgungs-, es ist wie so ein Versorgungstrend, die ganzen Leute wollen ja mehr für ihren Körper tun.
Ist hier aber nicht so sehr der Fall, ne? Also was du da ansprichst, ist ja glaube ich das, was gerade in Berlin relativ viel kommt, dass du so irgendwie Vitamin Infusion und so ein Kram hast. Ich glaube, da, oder so wie ich das verstanden habe, ist das aber hier wirklich bei chronischen Krankheiten und wirklich medizinisch notwendigen Fällen der Fall.
Das ist ja die stationäre Versorgung, die Spaß.
Richtig, genau. Man muss natürlich auch dazu sagen, die USA ist ja ein Riesenland, ne? Also du musst ja auch erstmal
irgendwie flächenmäßig, ja.
Das ist ja also Einwohner plus Fläche, deutlich größer als Deutschland. Du musst ja auch erstmal in dein Krankenhaus kommen, wenn du irgendwie chronisch krank bist und dann
sozusagen halt das machen. Ja, vor allem, das stimmt, das Ding, dass halt jeden Tag da, also quasi, wenn du jetzt irgendwie wirklich ein riesengroßes Thema hast, gesundheitlich, und halt jeden und jeden zweiten Tag da hinfahren und dann löst es eigentlich ein super großes Problem für ganz, ganz viele Menschen. Oder halt auch die ambulanten Settings, dass du halt nicht immer ins Krankenhaus musst, sondern zu diesen Suiten, wo du dir deine Infusion geben kannst. Also schon krass. Und das halt auch in allen möglichen Bereichen. Das heißt, ob du Immundefekte hast, ob du irgendwie Antibiotika brauchst oder Ernährungstherapien und also etwas. Und ja, finde ich, also auch kein so offensichtliches Thema, aber mega spannend.
Genau, es wird halt, genau, es gibt da irgendwie eine Association, die sagt, es sind so irgendwie 3,2 Millionen Patienten pro Jahr, die dieses Thema in Anspruch nehmen. Und da ist die Partners Group ganz klar und hat auch in ihrem Reporting so formuliert, ne? Also erstmal profitiert Kaba Fusion von dieser wachsenden Verbreitung.
Gut, und halt im Trend, ne?
Also und genau.
Der Trend zu der häuslichen ambulanten Versorgung und halt weg von den Stationen in den Krankenhäusern.
Genau, genau. Und was der zweite Teil der These ist, auch Richtung Skalierung, jetzt dadurch, dass, es ist auch wieder ein Co-Investment gewesen, dass dann Kaba Fusion oder dass da geschaut wird, dass es vielleicht auch Akquisitionen machen kann, also sozusagen noch breiter sich aufstellen kann. Aktuell meine ich, sind sie der drittgrößte Anbieter in den USA davon, aber natürlich mit frischem Kapital kann man das Ganze natürlich auch noch größer schreiben.
Gut, interessant ist ja auch, jetzt gerade mal verglichen mit der Herstellung von den Wärmemessern und sowas, das ist ja okay, Produktion ist sehr, sehr, also ein Produkt wird irgendwo hergestellt, kannst expandieren und zukaufen, aber das ist mit die These auch von Partners Group plus dem also Co-Investor, dass es ja eher eine Plattform ist, ne? Dass es eine Plattform ist für diese Investments, wo du halt sagen kannst, okay, ich kann einfach meine Reichweite, ich kann meine Infrastruktur, ich kann meine ganze Expertise nutzen und halt immer weiter expandieren und die Firma, die ist auch noch nicht so alt, also gibt es seit 2010. Und wie gesagt, es sind über 44 Staaten, die sind immer weiter am Wachsen.
1700 Mitarbeiter in 2024 und rund 1 Milliarde Dollar, US-Dollar Umsatz ist schon.
Also schon ein Brett, also echt ein Riesending.
Zumal, was man ja auch noch mit denken muss, in den USA gibt es ja eigentlich kaum Krankenversorgung, ne? Also hinsichtlich Versicherung.
Naja, du musst, Versicherung ist erst total. Versorgung gibt es schon, ist halt unfassbar teuer.
Versicherung meine ich natürlich nicht. Da hilft ja Carver Fusion, dass es eine gute Versorgung gibt, aber. Bezahlt wird das natürlich dann von den,
Leuten Tasche bezahlt. Meistens, genau. Ja. Gut, es gibt ja nichts Gesetzliches. Ja. Das finde ich auch, da schätze ich mich schon glücklich, dass es hier ganz anders ist.
Das stimmt. Wir meckern oft über Deutschland, aber da können wir wirklich froh sein.
Ja. Ja, also der Take, ich finde es super spannend. Also auch, wir haben jetzt gesehen, Partners Group auch wurde mit 1% plus gestartet in 2026, jetzt im Januar, direkt 2 neue Investments, diversifizieren immer weiter.
Ja, Fokus klar, also Primaries. Natürlich darf man das natürlich nicht.
Fokus auf Directs, da auch über 70% in Directs investiert, bisschen Secondaries, ganz wenig Primaries und Funds, also bauen da echt ein solides Portfolio auf und mit spannenden Geschäftsmodellen, die halt gar nicht so fancy sind, aber auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung und langfristige Perspektive haben.
Genau, ich glaube, so ist es so ein bisschen, wir nennen es bei uns immer intern so ein bisschen, ist natürlich jetzt nicht der fancy Fonds, wo irgendwie SpaceX oder neue Tech-Hypes drin sind, sondern es ist eher so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen bodenständiger. Das ist
grundsolide, also richtig, grundsolide Private Equity Manager.
Und du sagst es, 1% gestartet jetzt im neuen Jahr, also bis zum 31.01.26. Wenn man jetzt 12 Monate zurückgeht, hat es genau 14 gemacht. Ist natürlich jetzt, also natürlich Disclaimer, keine Garantie, dass das Ganze auch natürlich sofort geschrieben wird.
Haben wir aber eine gute Zielrendite bei uns hier ausgerechnet.
Da hat das Investmentteam sich aber ins Zeug gelegt.
Hast mir gerade auf die Schulter geklopft.
Quasi, man hört es nur nicht im Mikrofon. Nee, es sind tatsächlich aber auch, also man muss natürlich sagen, es sind 14% nach Kosten, ne? Also das, also exklusiver der Transaktionskosten bei Now, aber das ist natürlich immer super, super wichtig, vor allem wenn man sich natürlich auch anschaut, wie dann so die anderen Produkte, die man im Portfolio hat, auch performen.
Voll.
Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort, Robin, oder?
Performance. Finde ich auch. Hat Spaß gemacht. War echt cool. Und wie gesagt, das hat Henrik ja schon gemeint. Gerade bei so Themen rund um Wirtschaft, Credit und all so etwas, gerne schreiben, wenn wir auch irgendwas irgendwie tiefer und noch tiefer reingehen sollen. Und das mit den Punkten, über die wir am Anfang gesprochen haben, sind auch bei dem Insights am Samstag drin und jetzt auch einmal im Monat fester Bestandteil. Also einmal so ein bisschen unser View, primär auch meine Meinung über den Markt, was tut sich so in der Welt und wie kann man das denn einordnen als Anleger?
So sieht es aus. Bei Fragen schreibt uns und ansonsten wünschen wir eine schöne Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.
Bis bald.
Bis dann. Ciao.